Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen verstehen. Heute haben wir wieder den Matthias zu Gast bei mir. Servus Matthias.
Grüß dich Philipp.
Und heute ist also ein wichtiges Thema für die Zukunft, nämlich das Thema Investieren für Kinder. Und da legen wir jetzt gleich mal los.
Genau, und wir können auch super darüber sprechen, weil wir haben ja beide keine Kinder. Und deswegen glaube ich, wird uns das nicht jeder abkaufen, dass wir da ein bisschen was drüber erzählen. Aber ich denke, wir haben was zu erzählen, das universell anwendbar ist. Und vor allem, wir können auch ein bisschen was aus unseren Kindern erzählen, wie wir mit dem Thema Geld groß geworden sind, wie unsere Eltern für uns vorgesorgt haben und vor allem, was wir heute anders machen würden, wenn wir Kinder hätten, oder?
Absolut, also da kann ich ein paar Sachen erzählen. Genau, ja.
Wunderbar. Philipp, wie haben denn deine Eltern für dich vorgesorgt?
Damals war der Klassiker ein Bausparer. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 2 oder sogar 3 Bausparer gehabt. Den letzten habe ich dann, glaube ich, mit Anfang 20 rausbekommen. Würde ich heute nicht mehr abschließen. Und natürlich im Sparbuch und im Sparschweindel, eh klar, der Klassiker. Meine Eltern, so gerne ich es habe, und die haben das auch super gemacht, vielleicht damals in der Zeit einfach nicht so relevant und interessant gewesen im Bereich von der normalen Gesellschaft, die vielleicht nicht mit dem Thema Aktien oder so zu tun haben. Sie haben es eh super gemacht. Also sie haben mir das Thema Sparen beigebracht, das Thema Geld an sich auch. Und der Rest ist dann kommen. Also sie haben so viel mir mitgegeben, wie sie haben können. Und heute kann ich ihnen was mitgeben, und das ist dann Geben und Nehmen, das funktioniert sehr gut.
Ja.
Wie war es denn bei dir?
Bei mir war es ähnlich. Auch natürlich der Bausparvertrag, das Anlageprodukt Nummer 1. Man muss ja auch dazu sagen, es war bei uns damals zu unserer Zeit, wo wir Kinder waren, waren die Zeiten anders. Der Zugang war jetzt nicht so offen. Aber grundsätzlich hat der Bausparvertrag in der Familie Reiter schon einen sehr hohen Stellenwert, würde ich sagen. Und somit wurde quasi das Geld in den Bausparvertrag eingezahlt oder eben auch am Sparbuch. Und ja, wie ich dann 18 war, habe ich die Frage gestellt bekommen, sollen wir jetzt den Bausparvertrag verlängern? Ich habe gesagt, nein, bitte nicht. Das war so ein bisschen der Moment, wo ich dann mich beschäftigt damit habe, hey, es müsste auch irgendwie, man müsste auch mehr aus dem Geld machen können. Das kann jetzt nicht das Mittel 1 für das Thema Geldanlage sein. Ich habe natürlich auch den Umgang mit Geld gut gelehrt bekommen, auch wenn ich ihn nicht sofort verstanden habe. Also vor allem als Kleinkind erinnere ich mich an eine Szene, wo meine Mutter mit mir einkaufen war. Und sie stand am Bankomat, und ich habe nie ganz verstanden, warum sie immer nur eine begrenzte Menge Geld abhebt. Ich dachte, der Bankomat ist so irgendwie eine Maschine, wo unendlich viel Geld drin ist, das man einfach so bekommt, wenn man so seine Karte reingibt. Aber dass halt die Karte auf sein eigenes Konto bezogen ist, das soweit war ich halt als, keine Ahnung, 4-5-Jähriger noch nicht. Und ich habe halt immer gefragt, Mama, wieso hebst du nicht 10.000 Euro ab? Es ist eh die Bankomatkarte. Wie war das bei dir?
Lustig, ich habe auch so eine Anekdote aus meinem Kindesleben. Da habe ich einfach meine Mama gefragt, warum sie nicht mit der Karte zahlt bei der Kasse, ne? Weil das Geld, das ist ja kein Geld, du brauchst ja nichts zahlen dann, ne? Weil ich habe es halt einfach nicht begreifen können zu dem Zeitpunkt. Deswegen finde ich ja die Debatte um das Bargeld doch recht wichtig, dass das bleibt aus Lernzwecken, weil was angreifen ist halt immer, Kinder lernen ja oft durch Begreifen, also das ist ja schon in dem Ding, also Greifen. Und da ist das Thema Bargeld oder Münzen gar nicht so schlecht, glaube ich.
Ja, oder Bargeld oder auch Barren, Goldbarren.
Barren.
ja, voll. Wann war das bei dir so weit, dass du gesagt hast, okay, jetzt hast du verstanden als Kind, dass Geld nicht in unbegrenzter Menge da ist und dass es ein begrenztes Gut ist?
Puh. Nachdem ich mir gar nicht mehr so viel erinnere an der Kindheit von, sagen wir, solchen Themen, kann ich dir gar nicht sagen, wann das genau war. Weißt du, wann das war?
Kannst du mir auch nur vorstellen, dass es dann irgendwann mit der Schulzeit begonnen hat, wo man dann das erste Taschengeld bekommen hat, wo damals dann für 1 Euro das Mickey Mouse Heft gekauft worden ist und andere gute Veranlagungen getätigt worden sind.
Oder die Cola-Kracher oder die oder ganzen
genau,
Sachen, ne?
Die ganzen Süßigkeiten da im Schwimmbad immer. Ja. Nein, und also Geld prägt. Man erinnert sich an Situationen, wo Geld im Spiel war. Viele haben ja auch nicht das Glück wie wir, dass wir in einem stabilen Umfeld aufwachsen. Bei vielen fehlt das Geld, vor allem auch in der Kindheit, und auch das prägt. Davon nichts unangesprochen lassen. Aber bei vielen ist es auch so, dass sie sehr wohl vorsorgen können fürs Kind, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit. Wir haben niederschwellige Angebote, wir haben Bildungsangebote, und auch darum soll es heute gehen, vor allem, wie kann ich denn in Österreich jetzt konkret für mein Kind vorsorgen?
Aber wenn ich jetzt mal ganz kurz auf meine Situation gehe, du hast ja am Anfang angesprochen, wir haben beide zwei noch keine Kinder, aber ich persönlich habe schon zwei Kinderdepots laufen.
Ah ja.
Zwar nur mit 10 Euro im Monat, aber nachdem noch nicht absehbar ist, wann das erste Kind kommt, und auch nicht, ich sage jetzt einmal, ja, also ich habe schon was laufen, nehme da mal schon eine Folge dazu gemacht, zu Sunrise Capital, weil es einfach, und du wirst dann später dazu kommen, warum das vielleicht auch eine Möglichkeit ist. Und ich sorge jetzt einfach schon vor für meine zukünftigen Kinder, die jetzt aktuell noch nicht existieren, aber einfach, dass da schon was läuft, und ja, das fällt eigentlich nicht wirklich auf mir, und trotzdem tut es schon etwas Gutes für die Zukunft, für die Kinder dann, ja.
Ja. Okay, na, dann machen wir es so, dann sage ich jetzt, dass jeder, der unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibt, erfährt gleich, wie er ultimativ für seine Kinder vorsorgen kann. Aber zuerst muss er halt 5 Sterne Podcast-Bewertung machen, und dann geben wir auch das Thema. Ist das ein Deal?
Ein guter Deal.
Ja. Ein guter Deal, passt. Okay, also vielen Dank jetzt an der Stelle für deine 5-Sterne-Bewertung. Und Philipp, du hast es schon angesprochen kurz, das Junior-Depot, wie es es in Deutschland gibt, gibt es in Österreich nicht. Warum wissen wir überhaupt, dass es in Deutschland ein Junior-Depot gibt?
Weil das Internet heute überall ist, ne? Und wir schon sehr viel oder es auch schon öfter wahrscheinlich drüber im Inneren aufgeregt haben, warum es in Österreich so nicht gibt, wie es in Deutschland gibt, wie andere Faktoren, was es in Deutschland gibt, was wir auch gern hätten. Deswegen wissen wir es vermutlich.
Ganz
genau. Und weil es natürlich einen Blogbeitrag auf unserer Website gibt, wo das auch drin steht. Somit
bald wieder zu mir.
Genau, bald wieder zu dir.
Genau, auf unserer Website finanzenverstehen.at haben wir einen umfangreichen Artikel zum Thema, wie veranlage ich für mein Kind, wie kann ich so vorsorgen. Also auf Google eingeben, an Geldanlage für Kinder, Finanzen verstehen, und dann kommt sie direkt hin. Es gibt in Deutschland, wie der Philipp richtig gesagt hat, es gibt so viele Finfluencer, also Influencer, die Finanzcontent posten auf Social Media, und da ist immer wieder das Wort Junior Depot eines, das fällt, weil in Deutschland kann wirklich ein Nulljähriger, also ein frisch geborenes Baby, quasi schon sein eigenes Depot haben. In Österreich geht das nicht. Da darf man ein Depot per Gesetz erst ab dem 18. Lebensjahr haben. Dennoch muss Geld, das Kinder erhalten, gemäß § 215 ABGB gewinnbringend investiert werden. Und da haben wir jetzt in Österreich nicht so, durch das fehlende Junior Depot, nicht so viele Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre das Investieren, das Veranlagen in mündelsichere Fonds. Die sind gar nicht so leicht zu finden. Es gibt aber auf der Seite von der Finanzmarktaufsicht Übersichten von mündelsicheren Fonds und mündelsicheren Immobilienfonds. Bei den beiden Fonds gibt es auch Gebühren zwischen 0,75 bis zu 2,5% in etwa pro Jahr. Also gut anschauen, gut durchrechnen, ob du diesen Weg für deine Kinder wählen möchtest, weil das Geld, was das Produkt an Gebühren kostet, ist Geld, das auf der anderen Seite fehlt. Du kannst natürlich auch als Elternteil in Österreich ein Depot bei einem Anbieter im Ausland eröffnen, der quasi vielleicht in Deutschland Junior-Depots ermöglicht. Und da müsstest du aber nur eine Steuernummer für dein Baby beantragen beim Finanzamt. Das könnte ich mir sehr mühsam vorstellen. Das ist wahrscheinlich nicht das Alltäglichste.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist in Österreich sicher wieder, wird zu Rückfragen wahrscheinlich führen und wahrscheinlich nicht so unbedingt gleich super gut funktionieren.
Aber Vorteil wäre halt, das Kind hat halt wirklich auf seinen Namen ein eigenes Depot, und das Geld wäre quasi gesichert, da kann keiner zugreifen, außer das Kind eben. Dann gibt es noch so eine dritte Möglichkeit, die ist so ein bisschen ein Graubereich, weil das Geld, das so dann veranlagt wird, ist jetzt noch nicht ganz das Eigentum vom Kind, sondern bleibt das vom Elternteil, das es veranlagt, von dem her jetzt nicht ganz so sauber abgetrennt. Das wäre so eine unter Anführungszeichen Treuhandlösung durch die Erziehungsberechtigten. Und zwar gibt es zwar in Österreich keine Möglichkeit, das ein Junior-Depot zu eröffnen, aber verschiedene Broker oder andere Anbieter von Investitionsprodukten ermöglichen es, ein weiteres Unterdepot sozusagen oder ein Sub-Depot hinzuzufügen, wo man quasi getrennt von seinem persönlichen Depot einen neuen Sparplan starten kann. Und dieses Depot kann man in der Regel dann auch umbenennen, also zum Beispiel Kind 1, Kind 2.
Sehr, sehr, ja, bei mir heißt es nämlich genauso. Also, ja, nachdem es keine Kinder noch gibt, ja, gibt es noch keine Namen dazu. Wobei, natürlich hat man schon Namen im Kopf, aber die schreibe ich dann natürlich nicht rein, weil das ist ja immer in Absprache mit dem zweiten Elternteil, sag ich mal. Somit kann man da auch das Benennen auch gleich. Ja.
Genau. Und somit hätte man dann quasi ein eigenes Depot fürs Kind, wo man eben laufend Geld einzahlen kann, wenn einmal was kommt zum Geburtstag, zu Weihnachten, von der Oma, von anderen Verwandten oder was auch immer. Einziger Nachteil da, und auch das sollte man offen ansprechen, wenn jetzt halt irgendwas passiert innerhalb der ersten 18 Jahre und das Elternteil verschuldet sich enorm oder hat irgendwie finanzielle Probleme. Das Geld auf dem Depot vom Elternteil ist halt nie wirklich das Eigentum von Kind, sondern kann im Worst Case auch weg sein.
Absolut, ja. Das ist eben das Problem des nicht vorhandenen Kinder- oder Junior-Depots bei uns, dass es halt einfach keine wirklich saubere Rendite gut oder eine gute Möglichkeit gibt, fürs Kind vorzusorgen. Weil wie wir wissen, diese mündelsicheren Fonds, die sind ja teilweise relativ teuer, beziehungsweise ist es auch, die Auswahl ist sehr, sehr begrenzt und
ja, und ja. Vor allem die Kosten fressen da in der Regel die Renditen auf. Genau. Und wenn man dann noch die Inflation abzieht, kann man es eigentlich gleich im Sparbuch lassen.
Genau. Ich habe mir ein paar Mal von denen kurz angeschaut und die sind relativ stark mit Anleihen auch gefüttert oder mit Immobilien. Und wie wir wissen, so gewisse Anleihenfonds oder Mischfonds, die haben die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht wirklich performt oder nicht, also die haben vielleicht gerade die Kosten gedeckt, wohingegen Aktienfonds und oder generell ETFs eigentlich das größtenteils outperformt haben. Ne? Also ist schon ein ziemlicher Nachteil, dass wir keine so einfache Lösung wie in Deutschland haben.
Dass wir kein rechtliches Konstrukt haben, genau, wo das reinkommt. Ja. Philipp, du hast dich für die letzte Möglichkeit wie die Treuhandlösung entschieden.
Genau. Also in dem Fall, weil es am einfachsten ist, weil du vorher, wie du schon gesagt hast, ist es möglich, dass bei gewissen Brokern oder Anbietern eben die Möglichkeit besteht, dass man so Unter- oder Subdepots macht, die zum normalen Depot eigentlich erstellt werden können, kostenlos meistens, muss man sich halt dann beim jeweiligen Broker anschauen oder beim jeweiligen Anbieter und dann richtet es dort einfach einen Sparplan ein und es läuft. Und wenn das Kind dann, also wenn es dann in meinem Fall irgendwann eins kommt, auf die Welt kommt, dann wäre es einfach erhöhen oder wie auch immer. Und wenn es dann 18 ist, oder vielleicht gibt es dann bis dorthin schon die Möglichkeit von einem Kinderdepot. Wir wissen ja, dass rechtlich auch immer wieder sich was ändert. Vielleicht kommt irgendwann ein Punkt, wo es auch in Österreich gibt. Und vielleicht kann man es dann umschreiben oder umändern. Aber im jetzigen Fall läuft es über mich. Und genau, wenn dann irgendwas mit mir sein sollte, dann muss man halt schauen, ob das irgendwie trotzdem vielleicht vertraglich möglich ist zu lösen oder wie auch immer. Schwierig, leider, die Lösung in Österreich, aber es funktioniert. Also, es ist trotzdem möglich und es sollte auch genutzt werden, weil je früher man anfängt, desto besser. Der Anlagehorizont fürs Kind ist ja sehr, sehr gut und sehr lang. Und da hast du, Matthias, ein schönes Rechenbeispiel.
Ganz genau. Also, du hast schon richtig angesprochen. Wer, wenn nicht ein Baby, hat die Möglichkeit, komplett alle Schwankungen am Markt zu ignorieren? Das heißt, warum sollte ich für mein Kind einen Bauspar, also zur heutigen Zeit, mit heutigem Wissen, warum sollte ich jetzt noch einen Bausparvertrag oder ein Sparbuch erstellen, wenn ich doch zum Beispiel 50 Euro monatlich in einen Investmentfonds, in einen breit gestreuten, kostengünstigen Fonds veranlagen kann? Angenommen, ich mache das 18 Jahre lang und gehe von einer Rendite aus von 7%, die der MSCI World in den letzten über 50 Jahren im Schnitt erwirtschaftet hat, dann habe ich nach 18 Jahren 10.800 Euro eingezahlt. Durch diese Verzinsung oder durch die Rendite, 7% pro Jahr im Schnitt auf der 18 Jahre, komme ich auf einen Wert von 21.100 Euro. Mag jetzt nicht so viel anhören, das ist eine Verdopplung, also ein bisschen mehr als ein bisschen weniger als verdoppelt, aber von 10.800 zu 21.100 ist ein netter Sprung, gibt es im Sparbuch nicht. Jetzt kann das Kind halt das Geld nehmen und einen Führerschein finanzieren, ein Auto kaufen, was auch immer. Oder man spart einfach weiter mit den 50 Euro bis zum 60. Lebensjahr. Wenn man das macht, hat man am Ende des Tages 36.000 Euro eingezahlt und hat in diesen 60 Jahren, also von wirklich von Baby von Stunde 0 bis 60, dann ein Vermögen unter den Annahmen, dass der Markt weiterhin um die 7% pro Jahr steigt, von über 500.000 Euro. Und jetzt darf man krank sein. Jetzt darf man einen Pflegeplatz brauchen für die Familie zum Beispiel. Jetzt darf man den Job reduzieren. Jetzt darf man sich auf sich konzentrieren. Wird mit 55 dann wahrscheinlich auch schon gehen.
Vermutlich. Und der starke oder der coole Faktor daran ist ja, dass man es ja zur Pension dann, wenn man das ganze Leben arbeitet, ja auch dann dazu bekommt. Das ist ja unter Anführungszeichen ein selbst zur Verfügung gestelltes Goodie über die jahrzehntelange Ding. Deswegen ist ja unser Ansatz, das Thema kapitalgedeckte Pensionsvorsorge ein wichtiges, und das könnte eigentlich in Österreich auch ergänzend wirken. Und wenn man das sieht, was da möglich ist über die Jahre, wo man sich dann wirklich mit zur Ruhe setzen kann in späterer Zeit mit dem Alter, und dann trotzdem den Lebensstandard nicht nach unten fahren muss, weil wie wir wissen, ist die Standardpension so ungefähr oder durchschnittlich so bei 1400 bis 1800. Und wenn wir uns heute anschauen, wie viel kannst du leisten mit 1400 oder 1800 als eine Person, wenn Miete zum Zahlen ist, wenn Sprit zum Zahlen ist und so weiter, dann wird nicht viel überbleiben für Freizeit oder für schöne Sachen, wahrscheinlich.
Genau, deswegen ist es umso wichtiger, dass man quasi schon dem Kind die korrekte Altersvorsorge am Kapitalmarkt mitgibt, von klein auf. Und wie gesagt, selbst wenn die 21.000 Euro, die angenommenen, mit 18 fürs erste Auto draufgehen oder für den Führerschein oder wie auch immer, man hat auf jeden Fall dem Kind ja schon mal mitgeteilt, wie das Geld zustande gekommen ist, wie es sich entwickelt hat, welche Möglichkeiten es gibt. Und einen Punkt gibt's, auf den wir ja dann alle spekulieren, dass der eintritt. Und zwar, Philipp, wenn du jetzt deine Kinder dann hast und das Geld überträgst, musst du ja hoffen, dass es keine Erbschaftssteuer gibt. Weil Steuern oder die Umstände innerhalb eines Staates können sich ja immer wieder verändern. Aktuell haben wir halt den Vorteil, dass es keine Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer gibt. Seit 2008 nicht mehr. Und das Einzige, was ist halt, es sind Schenkungen ab einem Betrag von 50.000 Euro pro Jahr meldepflichtig. Also damit auch du deinen Kindern dann steuerfrei was übergeben kannst, achte darauf, dass es nicht mehr als 50.000 Euro in einem Jahr sind, dann du es auf 2 Jahre aufteilen, und ich drücke dir die Daumen, dass es dann noch keine Steuern auf Vermögen gibt.
Und vielleicht gibt es ja bis dorthin auch wieder die Cash-Behaltefrist, und dann kann man vielleicht aus diesen 500.000 oder wie viel auch immer dann drüber ist, vielleicht wirklich diese 500.000 herausholen und muss nicht dann fast 30% Steuern zahlen. Also wir hoffen natürlich, dass irgendwann sich wirklich in die Richtung jetzt was tut, weil die Gespräche sind ja nach wie vor vorhanden.
Genau. Und wenn ihr jetzt den Podcast abonniert, oben auf den Button auf Folgen drückt, dann erfährt ihr auch in der nächsten Folge, mit welchen Anlagenprodukten man konkret für sein Kind vorsorgen kann und welche Vor- und Nachteile die Produkte jeweils haben. In diesem Sinne, Philipp, würde ich sagen, wir bereiten uns schon mental auf die nächste Folge, die wir bald aufnehmen werden, vor und freuen uns über die vielen neuen Podcast-Abonnenten und 5-Sterne-Bewertungen, die einen eintrudeln werden.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.